Ich lese den Predigttext aus Römer 15, Verse 12 bis 13, aus der neuen Genfer Übersetzung. Und Jesaja sagt: Bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker hoffen. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung in euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird.
Wer vor ungefähr 6 Jahren dabei war, als wir hier den ersten Gottesdienst gefeiert haben, und weiß, wie sich das damals angefühlt hat, dass alle Leute beteiligt waren beim Aufschließen, beim Aufbauen, beim Abbauen, beim Musikmachen, beim Gottesdienst leiten. Und jetzt hier zu sitzen und zu sehen, was alles so möglich ist, weil sich unglaublich viele Leute in der Woche einbringen und üben und vorbereiten. Und wir haben Programmhefte und ihr könnt hören, was hier gespielt wird. Super Dankeschön an alle, die da sich jede Woche so bemühen und wir das irgendwie gemeinsam genießen können. Dankeschön. Advent kommt an. Wir zünden heute quasi die dritte Adventskerze hier vorne an. Hier dürfen keine Kerzen sein. Aber stellt sie euch vor, nach Liebe und Freude denken wir heute über Hoffnung nach. Was bedeutet eigentlich Hoffnung? Ich habe diese Woche so intensiv über diesen Begriff nachgedacht wie eigentlich noch nie vorher. Wie funktioniert Hoffnung? Funktioniert das Konzept Hoffnung eigentlich überhaupt? Wer braucht Hoffnung? Funktioniert das Konzept Hoffnung im Alltag? Funktioniert Hoffnung für dich? Funktioniert es für Menschen, die gerade kurz vor Weihnachten ihre Kündigung erhalten haben? Funktioniert das Konzept Hoffnung für Menschen, die gerade ein Gespräch mit einem Arzt hinter sich hatten und er gesagt hat, wir haben keine Idee mehr? Wir haben alles probiert. Es gibt keine Hoffnung mehr. Funktioniert Hoffnung für Menschen, die gerade ihre letzte Chance in Sachen Prüfung auch vergeigt haben? Funktioniert Hoffnung für die, die sich krampfhaft daran klammern, dass die Hoffnung zuletzt stirbt? Was heißt das denn? Funktioniert Hoffnung für die, die in der Notaufnahme sitzen, bibbernd, weil sie gerade einen Unfall miterlebt haben? Funktioniert das Konzept Hoffnung für die, die das Wort Weihnachtsmarkt nicht mehr hören können, weil dann der innere Film der ganzen Attentate abläuft? Als ich 2006 in psychiatrischer Behandlung war, gab es manche Situationen, an die ich mich erinnere, die sich ziemlich hoffnungslos angefühlt haben. Aber zeigt dieses Gefühl eigentlich die Realität? Was hilft da? Ich meine, was hilft da wirklich? Ich möchte versuchen, das mal ein bisschen einzugrenzen. Hoffnung ist irgendwas außerhalb von uns. Irgendwas, was dabei hilft, dass uns totale Verzweiflung runterzieht. Hoffnung ist dabei irgendwie was Aktives. Aber Hoffnung ist auch irgendwie was Passives. Sie passiert, sie ist plötzlich da. Eine Situation ändert sich plötzlich. Ein neuer Dozent bringt nochmal eine andere Sichtweise und sieht plötzlich dein Potenzial und deine Ressourcen. Da ist wieder ein Hoffnungsschimmer. Ein neuer Professor kommt an die Uni und sagt, ich habe hier noch eine Idee. Plötzlich gibt es wieder Hoffnung. Ein Investor zeigt sich großzügig und finanziert und plötzlich gibt es wieder Hoffnung für deine Start-up-Idee. Eine neue Fraktionsvorsitzende ist für manche Menschen, die von Politik genervt waren, ein Hoffnungsschimmer. Ein angekündigter Besuch von deinem Firmenchef gibt deiner Abteilung oder deiner Idee nach Beförderung vielleicht wieder Hoffnung. Ein Lied, eine Postkarte, ein Blick, eine Zusage, eine Person und plötzlich ist da wieder Hoffnung. Und dann habe ich überlegt, ist das die Hoffnung, von der die Bibel spricht? Die christliche Hoffnung? Ist das alles? Und was ist dann daran so einzigartig? Stellt euch kurz vor, eine der Personen, die ich eben beispielhaft benutzt habe, Professor, Arzt, Dozent, Geldgeber, reicher Onkel, reiche Tante, was auch immer, irgendjemand kommt, ein Mensch, von dessen Besuch du dir unglaublich viel versprichst. Kommen und du darfst ihn oder sie treffen. Und er oder sie verspricht dir, sich um dein ganz persönliches Anliegen zu kümmern. Sehr wahrscheinlich wirst du alles möglich machen, um dieses Treffen nicht zu verpassen und diese Person mit ihr zu reden. Jedes Jahr im Advent schaue ich in Gesichter, manchmal auch wenn ich in den Spiegel schaue, in Gesichter, die mir sagen, ach ja, stimmt, ist ja wieder die Adventszeit, die Jahreszeit, in der die Kirchen sehr stark darüber nachdenken und betonen, dass die Geburt von Jesus alles verändert und dass damit Liebe und Friede und Freude und Hoffnung kommen. Es ist wieder ein Jahr vergangen. Kann das denn sein? Und es ist fast nichts passiert. Die Erwartung, Jesus zu begegnen, ihn persönlich zu treffen, den, der alles verändert, dessen volle Aufmerksamkeit wir haben, fühlt sich oft eher danach an, als würden wir mal wieder gemeinsam an das Jubiläum des alten Firmengründers denken, dessen Kraft und Einfluss in den letzten Jahren ziemlich nachgelassen haben, aber unsere Höflichkeit verlangt es, dass wir uns rund um seinen Geburtstag wenigstens mal wieder kurz mit ihm beschäftigen. Und ein bisschen Zuwendung tut ihm ja eigentlich wahrscheinlich auch gut. Wenn das die Hoffnung ist, wenn das die Erwartung ist, die du an den christlichen Glauben hast, dann lass uns jetzt gemeinsam Glühwein trinken gehen. Wenn das alles ist. Bevor wir uns den Bibeltext etwas genauer anschauen, möchte ich uns ein bisschen dafür sensibilisieren, dass in unserem Denken, wenn wir den Begriff Hoffnung benutzen, immer ein gewisser Anteil an Unsicherheit übrig bleibt. Also ich hoffe ja, dass da noch was bei rumkommt, aber so ganz genau weiß ich es ja auch nicht. Ich hoffe, dass ich bis Sonntag noch gesund werde, aber wer weiß es schon so genau. Ich hoffe, dass das jetzt noch was bringt, aber und von diesem Denken geprägt, kann es passieren, dass wir die christliche Hoffnung auf eine weitere Option reduzieren, von der man auch nicht so ganz genau sagen kann, ob sie wirklich hilft. Kann sein, bei manchen scheint es so zu sein, aber so wirklich sicher. Aber wenn wir uns mal intensiver mit dem biblischen, mit dem göttlichen, mit dem christlichen Konzept von Hoffnung beschäftigen, was wir heute leider nicht schaffen können, dann bekommen wir ein ganz anderes Bild. Die christliche Hoffnung ist die größte Sicherheit, die größte Garantie, die einem Menschen in seinem Leben passieren kann. Die christliche Hoffnung ist die größte Sicherheit, die größte Garantie, die einem Menschen in seinem Leben begegnen kann. Gott hat Fakten geschaffen und nicht einfach nur eine weitere Option. Und diese Fakten, die lassen uns zuversichtlich und mit großem Vertrauen in die Zukunft gehen. Meine Frau Nata ist seit Donnerstag verreist. Ich hoffe, dass sie morgen Abend wieder zurückkommt. Nein, ich weiß es. Sie hat es mir gesagt. Sie hat ein Ticket gebucht, ich habe das Ticket gesehen, ich weiß die Uhrzeit, wann sie wieder ankommt. Das ist sicher, also ziemlich sicher, so sicher, wie es menschlich möglich sicher sein kann. Und bei Gott, da gibt es nicht mal diesen mini-kleinen Unsicherheitsfaktor, den gibt es nicht. Er hat Fakten geschaffen, die dazu führen, dass die christliche Hoffnung sich grundlegend von allen anderen Hoffnungen unterscheidet, weil sie jede Art von Unsicherheit beseitigt. Und diese Hoffnung ist für uns deutlich und sichtbar geworden durch die Person Jesus Christus. Seine Geburt, sein Leben, sein Sterben und besonders seine Auferstehung. Und mit ihm werden Dinge sichtbar wie Liebe und Vergebung und ewiges Leben und Versöhnung und Heilung. Und darauf baut die christliche Hoffnung. Und davon spricht die ganze Bibel. Auf diese einzigartige Hoffnung. Und davon schreibt auch der Apostel Paulus hier in seinem Brief an die Christen in Rom. Die christliche Hoffnung funktioniert nicht irgendwie wie so eine Instant-Medizin. Hier ist die Krise, nimm ein bisschen Bibel und dann wird sich deine Situation oder deine Emotion oder was auch immer schnell ändern. Es funktioniert schon allein deshalb nicht, weil es Situationen geben kann, wo wir nicht mal mehr dazu in der Lage sind, eine Bibel nehmen zu können oder nehmen zu wollen. Und deswegen ist das Bild von der christlichen Hoffnung viel umfassender, viel größer. Sie will nicht nur auf Situationen reagieren, sie will nicht nur Feuerchen löschen, wo es gerade nötig ist, nicht nur schnelle Abhilfe schaffen, sie will viel mehr. Und deshalb ist es gut, dass wir uns immer wieder auch daran erinnern und besonders in gesunden Situationen daran erinnern, worin eigentlich diese Hoffnung besteht, worin sie gegründet ist, um dann für schwierige Situationen, für Krisen, für Krankheitszeiten, die kommen werden, vorbereitet zu sein und eben nicht hilflos einer Hoffnungslosigkeit ausgeliefert zu sein. Und deswegen möchte ich gerne in diesen Text einsteigen, diesen sehr kurzen Text, und mit euch anschauen, wie dieser Text unser Herz erreichen und vorbereiten will. Und dafür möchte ich gerne noch beten. Herr, du stellst uns ein Konzept vor, was größer ist als alles, was wir sonst haben und auch größer als alles, was wir denken können. Bitte hilf uns jetzt, ein bisschen mehr zu verstehen, was deine Idee war. Und wie sie uns für unseren Alltag heute, hier in der Stadt, in unserem Land, helfen kann. Amen. Vor einiger Zeit hat mir eine Frau aus Drewitz zu mir gesagt, Steffen, was nützt mir denn deine Gotthoffnung, wenn bei uns hier der Wind ein bisschen stärker weht, dann steht mein Vorhang 30 cm von der Wand ab, weil die Fenster so unsicher sind und so undicht sind. Was nützt mir da deine Gotthoffnung? Und da muss ich drüber nachdenken. Und ich glaube, das ist ein kleines von vielen Beispielen, bei denen wir aufgrund einer bestimmten Situation oder aufgrund einer bestimmten Emotion Rückschlüsse auf Gott ziehen. Hier ist meine Situation, was hilft mir da schon dein Gott? Ihm ist ja scheinbar nie gekündigt worden. Er weiß halt nicht, wie sich das anfühlt. Er hat ja auch nie in einem Hochhaus gelebt. Er hat ja nie ein Kind begraben müssen. Wirklich? Echt? Paulus spricht in diesem Text vom Gott der Hoffnung, der Mensch geworden ist und alles erlebt hat, was wir auch erleben. Er wurde abgelehnt und verspottet. Er weiß genau, wie es sich anfühlt, nichts zu besitzen. Er hat zwar nicht in einem Hochhaus gewohnt, aber in einem Stall und er war auch nicht viel dichter. Er ist für die Schuld aller Menschen gestorben und hat so die Möglichkeit für Versöhnung mit Gott geschaffen und dafür musste Gott seinen Sohn sterben sehen und begraben. Aber Gott hat den Tod besiegt. Und das gibt uns die Sicherheit, dass er auch alle Macht hat, über jede einzelne Situation in unserem Leben. Das ist die Hoffnung. Und das gibt uns Hoffnung. Die christliche Hoffnung ist mehr als etwas, was wir erreichen durch positive Gedanken, die wir denken. Sie ist eine Garantie. Die christliche Hoffnung ist eine Sicherheit. Und deswegen ist es auch gut, dass wir diese Adventszeit feiern und darüber nachdenken, worin ganz konkret eigentlich der Mehrwert der Geburt von Jesus Christus für unser Leben besteht. Wie Gott dieses Ja-Aber beseitigt hat. Und gerade in dieser Zeit, die für viele Menschen, vielleicht für dich, die hoffnungsloseste Zeit des Jahres ist. Und es gibt nichts Wichtigeres als diese gute Nachricht, das Evangelium. Davon, dass durch Jesus nicht nur eine Lösung für diese Zeit, sondern eine Rettung für alle Zeiten möglich geworden ist. Und diese zwei Verse aus dem längsten Brief, den der Apostel Paulus an eine Kirche geschrieben hat, enthalten wichtige Infos für uns, wie durch Jesus an Weihnachten Hoffnung für uns ankommt. 6 kurze Infos möchte ich mir mit euch gemeinsam anschauen. Das erste: Hoffnung ist Gottes Identität. Hoffnung ist Gottes Identität. Vers 13. Darum ist es mein Wunsch oder mein Gebet, dass Gott die Quelle aller Hoffnung, eine andere Übersetzung sagt hier, dass Gott der Hoffnung, also Gott ist Hoffnung, dieser Gott ist aktiv geworden. Eine Hoffnung, die wirklich durchträgt und Hoffnung gibt, beruht nicht auf unserer Disziplin, nicht auf unseren Selbstoptimierungsgedanken, nicht auf positivem Denken und auch nicht auf Situationen, die sich scheinbar zufällig jetzt verändern, sondern auf Gott. Er ist die Quelle aller Hoffnung. Und diese Hoffnung müssen wir uns nicht irgendwo abholen, sondern diese Hoffnung ist zu uns auf die Erde gekommen. Gott wurde Mensch. Hoffnung wurde für uns sichtbar und verfügbar. Sie ist angekommen. Nicht irgendeine Hoffnung, sondern die Hoffnung. Gott zeigt uns diese Hoffnung und diese Hoffnung zeigt uns, wie Gott ist. Sie zeigt uns sein Wesen. Zweitens. Der Gott der Hoffnung macht hoffnungsvolle Versprechen. Diese beiden Verse sind eingebunden in einen Text, einen längeren Abschnitt in Römer 15 im Neuen Testament, in dem Paulus 4-mal das Alte Testament zitiert. Einmal aus dem Gesetz, ganz am Anfang des Alten Testaments, 2-mal aus den Schriften, 2 Abschnitte aus jeweils einem Psalm und 1-mal aus den Propheten. Um diese große Hoffnungslinie, die durch die ganze Bibel hindurchgeht, unter anderem für uns nachzuzeichnen. Der Gott der Hoffnung hat schon immer hoffnungsvolle Versprechen gemacht. Vers 12, und Jesaja sagt, bald wird er da sein, der Spross, der aus der Wurzel des Isai hervorwächst. Er wird sich erheben, um die Herrschaft über die Völker auszuüben. Auf ihn werden die Völker, alle Völker, hoffen. Der Gott der Juden verspricht einen König, den Messias, den Gesalbten, einen Retter, durch dessen Kommen sich die Beziehung, die bisher ausschließlich zwischen Gott und seinem Volk Israel möglich war, auf Gott und alle Menschen ausweitet. Durch Jesus gibt es Hoffnung für Heiden, also für Menschen, die von ihrer Abstammung her nicht ursprünglich zum Volk der Juden, zum Volk Israel gehört haben. Das war eine absolute Revolution. Und da sagt ein Prophet im Namen Gottes, 800 Jahre bevor Jesus gelebt hat. Und Paulus ist beauftragt von Gott, diese Nachricht all den Heiden, die nicht zu den Israeliten gehören, weiterzusagen. Und deswegen auch hier nach Rom diese Nachricht bringt. Eine gute Nachricht für die Menschen in Rom und für uns alle, die wir von unserer Abstammung her keine Juden sind. Durch Jesus gibt es auch für uns Hoffnung. Weil Gott auch uns in seinen Heilsplan eingebaut hat. Um den Christen in Rom Hoffnung zu geben, schreibt er ihnen Folgendes. An 4 Stellen, Gott verändert sich nicht. Schaut mal hier. Und dann zitiert er, um ihr Vertrauen auf Gott zu stärken, zitiert er die Bibel. Gottes Wort. Warum? Weil es das Beste ist, was er machen kann. Je länger und je häufiger ich das mache, desto mehr habe ich das Gefühl, ich werde belächelt. Du immer mit deiner Bibel. Du immer mit deinem, lies doch mal Bibel. Du immer mit deinem. Lass uns mal gemeinsam kurz überlegen, ob es eine gute oder bessere Alternative gibt. Was wäre dein bevorzugter Weg, um uns als Kirche, deiner Familie, deinem trauernden Nachbarn, der gesamten Menschheit Hoffnung zu geben? Wie würdest du es versuchen? Und zwar so versuchen, dass es für alle funktioniert. Würdest du jedem eine Karte schreiben? Ein Geschenk machen? Fällt dir was Besseres ein? Wenn ja, lass uns bitte diese Woche unbedingt treffen. Fällt dir was Besseres ein als Gottes Wort? Fällt dir etwas ein, was mehr Menschen auf der ganzen Welt mehr getröstet hat als Gottes Wort? Fällt dir etwas ein, auf das sogar Menschen zurückgreifen, die ihr Leben lang behauptet haben, mit diesem Gott möchte ich nichts zu tun haben? Wie bringt der Gott der Hoffnung Hoffnung? Durch sein Wort. Das ist sein Weg. Und deswegen zitiert hier Paulus diese Stellen aus dem Alten Testament. Und diese Stellen sind nicht zufällig gewählt, sondern sie unterstreichen in dieser Kombination die Zuverlässigkeit aller Teile des Alten Testaments. Ein Teil aus dem Gesetz, zwei Teile aus den Schriften, ein Teil aus den Propheten. Die Linie der Hoffnung geht durch alle Teile des Alten Testaments und läuft auf Jesus Christus zu. Ich wünsche uns gute Erfahrungen mit dem lebendigen Wort Gottes. Erfahrungen, die unsere Skepsis und vielleicht unsere Ablehnung durchdringen. Es ist ein Vorrecht und ein Geschenk, dass wir Gottes Gedanken in Form von Gottes Wort, einem Buch, zur Verfügung haben. Das, was für uns so selbstverständlich ist, kann auch gefährlich sein, weil wir uns daran gewöhnt haben. Es ist ein Riesenvorrecht, dass wir das haben. In Vers 12 zitiert Paulus Jesaja, einen Propheten, der 800 Jahre vor Christus gelebt hat und der dem Volk Israel schon damals versprochen hat, es wird einer kommen, seid bereit, Gott wird nochmal besonders in diese Weltgeschichte eingreifen. Ich habe gestern Abend einen Kommentar gehört von jemandem, der sagte, Jesaja war der erste Hipster. Der hat schon von Weihnachten gesprochen, als noch niemand Weihnachten cool fand. Das fand ich klasse. Gut, wenn hier steht, bald wird er da sein, ist das relativ. Es hat 800 Jahre gedauert. Aber im Verhältnis zur Ewigkeit, die Gott im Blick hat, sind 800 Jahre relativ kurz. Jedenfalls erinnert Jesaja nochmal daran, dass die Ahnenlinie von David, die viel weiter vorne noch beschrieben wird in der Bibel, dass diese Ahnenlinie dabei eine besondere Rolle spielt. Aus ihr sollte nämlich dieser Hoffnungsträger hervorkommen. Aus der Wurzel Isais, das ist der Vater von König David. Und es war zu dieser Zeit und ist in den antiken Texten keine Ausnahme, dass hier nicht der erste Herrscher genannt wird, sondern der Vater des ersten Herrschers. Also aus der Wurzel des Vaters des ersten Herrschers. Deswegen wird Isai genannt und nicht David. Aber David ist hier gemeint, der das deutlichste Hinweisschild auf Jesus Christus im Alten Testament war. Seht ihr diese rote Linie? Der Gott der Hoffnung verspricht Hoffnung. Woher wissen wir das? Aus seinem Wort. An vielen, 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 vielen Stellen. Und die Christen in Rom wussten jetzt von diesem Jesus. Dieser Brief ist ungefähr in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, also nicht der 1950er, sondern der 50er Jahre geschrieben. Und sie wussten von diesem Jesus und was er mit ihrem Leben zu tun hat. Aber nun war dieser Jesus ja wieder weg. Und mit ihm dann auch alle Hoffnung wieder weg. Das bringt mich zum dritten Punkt. Hoffnung durch den Heiligen Geist. Darum ist es mein Wunsch, schreibt Paulus, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Wenn du die Hoffnung auf eine Ewigkeit mit Gott hast, die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die Hoffnung auf einen Körper ohne Probleme, die Hoffnung auf einen Körper ohne Einschränkung, ohne Makel, ohne Brille, ohne Rollstuhl, ohne Rollator und ein Leben, die Hoffnung auf ein Leben ohne Trauer und ohne Tod und ohne Schmerzen und ohne Hoffnungslosigkeit, dann hast du dir diese Hoffnung nicht selbst gemacht, sondern Gott hat sie dir geschenkt. Durch die Kraft des Heiligen Geistes können wir die erleben und können wir sie erfahren. Aber wir können nichts dafür tun. Der Heilige Geist, Gott, schenkt uns diese Hoffnung. Und das Unglaubliche an diesem Geschenk ist, dass Gott es immer Menschen schenkt, denen es eigentlich mehr um sich selbst als um Gott geht. Durch dieses Geschenk macht Gott aus seinen Feinden seine Kinder und gibt uns Hoffnung. Glaube bedeutet, dass der Heilige Geist Gott in dieses egoistische Wesen und in das egoistische Verhalten von uns Menschen reinkommt, unser Herz verändert, uns damit neues Leben schafft, mit neuem Verhalten ausstattet, neuen Werten, neuen Prioritäten, neuer Hoffnung und Sicherheit. Und diese drei ersten objektiven Realitäten in diesem Text, Gott, Gottes Wort und Heiliger Geist, die existieren außerhalb von uns. Die haben wir nicht erfunden, die haben wir nicht geschrieben, die haben wir nicht geschaffen, die haben wir nicht gemacht, die haben wir nicht verändert, aber wir alle wurden dadurch geschaffen und werden dadurch verändert in unserem Charakter und geschliffen. Glaube bedeutet, diese von Gott geschaffene Realität immer ernster zu nehmen, ernster, weil Gott hier Realitäten geschaffen hat, die noch realer sind als die Umstände, die sich für uns gerade sehr, sehr real anfühlen. Wenn wir oder unsere Umstände mal nicht mehr sein werden, wird Gott und sein Wort und der Heilige Geist immer noch da sein. Und durch diese Realität, und dann sind die nächsten drei Punkte, will Gott unsere Erfahrung beeinflussen und unsere Erfahrung bestimmen. Das vierte, Glauben. Hier heißt es, darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Wie verbindet uns der Heilige Geist, Punkt 3, mit dem Wort der Hoffnung, Punkt 2, sodass in uns eine tragende Hoffnung, Freude und Frieden produziert und entstehen lässt? Indem der Heilige Geist in uns Glauben schafft. Das ist eine der Hauptaufgaben des Heiligen Geistes.
Er schafft Glauben. Und Glauben bedeutet das Vertrauen Gott gegenüber, dass er auch gegen menschlich plausible Möglichkeiten in unser Leben eingreifen kann, beziehungsweise das Vertrauen darauf, dass er bereits eingegriffen hat. Am Kreuz hat Jesus gesagt, es ist vollbracht. Er hat nicht gesagt, es wird irgendwann vollbracht sein oder werden, sondern es ist vollbracht. Manches davon ist noch nicht komplett sichtbar, aber die Tatsache ist schon geschaffen. Und so oft versuchen unsere Umstände, unsere Emotionen, diese Tatsache in Zweifel zu ziehen und in Frage zu stellen. Statt umgekehrt, dass uns diese Tatsache hilft, unsere Umstände, unsere Emotionen, unsere Gefühle anders zu beurteilen. Ja, wir werden heute noch krank. Aber die Tatsache davon, dass wir durch Jesus für eine Ewigkeit gerettet wurden, in der Krankheit ein unbekanntes Fremdwort ist, schafft eine sichere Hoffnung über die Zukunft, mit der wir Krankheitszeiten im Hier und Jetzt anders beurteilen und anders bewerten können. So funktioniert die Hoffnung. Und diese Hoffnung in Person, die ist schon gekommen. Jesus an Weihnachten, wenn wir irgendwann, irgendwo, du und ich, davon gehört haben, durch ein Lied, durch ein Wort, durch ein Gespräch, durch einen Text, durch eine Predigt, in einem Gottesdienst, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder es kommt nicht an, danke, kein Interesse, im Moment nicht, ist mir zu komisch, oder es kommt bei uns an, dann ist es der Heilige Geist, der Glauben schafft und neues Leben in unser totes Herz gibt, indem er uns die Augen unseres Herzens öffnet und wir die Schönheit Gottes und die Bedeutung dessen, was Jesus ist und was er getan hat, erkennen. Und dann kommt es fünftens zu Freude, Frieden und Hoffnung als Erfahrung. Ich habe irgendwann mal das Bild gehört und für mich hat es Sinn gemacht. Ich gebe euch das mal weiter. Glaube ist das Rohr, durch das der Gott der Hoffnung durch sein Wort der Hoffnung unser Herz erreicht und dort Freude, Frieden, Liebe und Hoffnung produziert. Der Glaube ist das Rohr, durch das der Gott der Hoffnung durch sein Wort der Hoffnung in uns Glaube und Hoffnung produziert und dadurch Freude und Frieden und Liebe und Hoffnung entsteht. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott die Quelle aller Hoffnung in euch, in eurem Glauben, volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Hoffnung braucht etwas Größeres außerhalb von uns, damit sie entstehen kann. Es gibt nichts Größeres als Gottes Kraft und seine Stärke und seine Macht. Und er gibt uns Hoffnung. Und das, und damit komme ich zum sechsten Punkt, durch diese Hoffnung entsteht Hoffnung und Freude und Frieden. Und zwar nicht irgendeine Hoffnung, sondern eine unerschütterliche Hoffnung. Und wir erkennen in diesem Text, wie ich an vielen anderen Texten auch immer wieder erkenne, Gottes teilweise sehr unverständliche und manchmal sehr überraschende Vorgehensweise. Hoffnung ist also scheinbar sowohl Ursache als auch Wirkung. Ursache, der Gott der Hoffnung durch sein Wort der Hoffnung schafft die Wirkung Hoffnung als Ergebnis und Frucht. Hoffnung ist Ursache und Wirkung für Hoffnung und Freude und Frieden. Und genau das ist das Besondere an der christlichen Hoffnung. Ja, der Spross aus der Wurzel Isais, der Nachkomme Davids, der Sohn Gottes, der Retter, Immanuel, gut, dass du heute Gottesdienstleitung hast, er kommt an. Ja, durch ihn können wir gerettet werden. Ja, das ist ein Versprechen Gottes. Woher haben wir das? Aus dem Wort der Hoffnung. Und dadurch, hier heißt es, damit eure Hoffnung, damit bei uns eine Hoffnung entsteht und Freude und Frieden, weil Gott durch dieses Versprechen unser Herz verändert. Ja, ich kann dazugehören. Ja, ich darf dazugehören. Ja, Gott hat mich mit sich versöhnt durch Jesus. Und dadurch entsteht Freude und Frieden und Geduld und Liebe. Und das hat Auswirkungen auf unser Leben. Das hat Auswirkungen auf unser Verhalten im Straßenverkehr mittags um 4 hier in Potsdam. Das hat Auswirkungen auf unser Verhalten bei ungerechter Behandlung. Das hat Auswirkungen auf unser Verhalten. Seht ihr, wie sehr die Geburt von Jesus mit unserem Alltag hier in unserem Leben in dieser Stadt zu tun hat. Er bringt Hoffnung und diese Hoffnung führt zu Gelassenheit und zu Freude und zu Frieden und zu Geduld. Manchmal dauert es ein bisschen. Daran dürfen wir uns niemals gewöhnen, an diese Botschaft. Niemals. Und wenn du jetzt hier sitzt und denkst, hey, ich verstehe das alles gar nicht, dann ist das völlig normal. Weil das ganze Ding ist viel zu komplex, um es zu verstehen. Wenn wir das alles komplett verstehen würden, wären wir Gott. Und deswegen ist meine Ermutigung für heute, es geht nicht darum, das alles zu verstehen, sondern es geht darum, diesem Gott zu vertrauen. Es geht nicht ums Verstehen, sondern es geht ums Vertrauen. Aber wir können alles verstehen, was für uns wichtig ist, weil uns das Gott gegeben hat in seinem Wort. In Jesus ist Gott sichtbar geworden und mit ihm Hoffnung. Eine ganz besondere Art der Hoffnung. Ich lese euch zum Abschluss noch ein paar Stellen aus dem Hebräerbrief. In Hebräer 2, der, von dem hier die Rede ist, ist es, dem Gott alles unterstellt hat. Mit anderen Worten, es gibt nichts, worüber er nicht der Herr wäre. Allerdings ist das gegenwärtig für uns noch nicht in vollem Umfang sichtbar. Eins jedoch sehen wir bereits, er selbst, Jesus, der für eine kurze Zeit geringer war als die Engel, ist jetzt aufgrund seines Leidens und Sterbens mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt, denn er hatte den Tod auf sich genommen, damit durch Gottes Gnade allen Menschen der Weg zur Rettung offen steht. Und ich dachte, solange ich noch stolzer darauf bin, beim Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters eingeladen zu sein oder ein Bundesverdienstkreuz zu bekommen, was ich nicht bekommen werde, als darauf, Jesus zu kennen, der sich auf den Weg zu mir gemacht hat, dann habe ich in Bezug auf Glauben und Hoffnung noch manches zu lernen. Christliche Hoffnung und christlichen Glauben erkennt man an ihren eigenen Früchten, nämlich Hoffnung und Glauben. Und das führt zu mehr Freude und zu mehr Frieden und zu mehr Geduld und die führen zu mehr Hoffnung. Und diese mehr Hoffnung führt zu mehr Freude und zu mehr Frieden und zu mehr Hoffnung, weil wir eine Sicherheit haben. Das heißt, Advent bedeutet, Hoffnung durch Gottes Sohn ist da. Die lebendige Hoffnung ist angekommen, mitten in unseren Umständen, die sich oft noch so anders anfühlen. Aber Gott, der Tröster, ist Teil dieser Welt, unserer Welt geworden, weil wir Hoffnung brauchen und weil diese Hoffnung unseren Umständen, allen, gewachsen ist. Advent ist die Erinnerung daran, dass wir eine sichere Zukunft haben. Schon jetzt. Hoffnung ist angekommen. Auch Gott hat sich mit einem Eid für die Zuverlässigkeit seiner Zusage verbürgt. Er wollte denen, die das versprochene Erbe bekommen sollten, unmissverständlich klar machen, dass nichts seinen Plan umstoßen kann. Nun ist es zwar sowieso unmöglich, dass Gott lügt, doch hier hat er sich gleich in doppelter Weise festgelegt, durch die Zusage und durch den Eid, die beide unumstößlich sind. Das ist für uns eine starke Ermutigung, alles daran zu setzen, um das vor uns liegende Ziel unserer Hoffnung zu erreichen. Diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Dorthin ist Jesus uns als Wegbereiter vorausgegangen. Was ist denn der Glaube? Er ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Glaube ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, was man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Und diese Sicherheit hat Jesus geschaffen für uns. Das ist christliche lebendige Hoffnung. Lasst uns gleich diesen Gott anbeten. Amen.